Kieler Störche zu stark für Gelsenkirchener Tau. Schalke unterliegt Kiel.
Offensiv harmlos, defensiv anfällig. Das war die nächste erschreckende Leistung.
Dritte Niederlage im vierten Spiel. Und plötzlich ist der Trainer angezählt.
Mit Wehen gegen Wiesbaden. Gibt es die erwartet schwere Geburt?
Das alles hier und jetzt bei Schalke, die Nordkurve und ich.
Hier ist Gelsenkirchen. Hier spielt Schalke 04.
Ihr könnt schon auf die Matte sein!
Fußball sind nicht beeinflussbar.
Förderseits von Raul, 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 Raul!
Einfach nur noch irre!
Schalke,
die Nordkurve
und ich. Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Ausgabe des Podcasts Schalke, die Nordkurve und ich. Wir sind wieder zurück, nachdem letzte Woche unser Technikkram gestreikt hat. Wir hatten technische Probleme, die Folge hat sich von selbst gelöscht, deshalb gab es keine Folge nach der Katastrophe von Braunschweig, 1-0 Niederlage. Aber es war jetzt auch keine Folge, wo man mehr erwarten könnte von uns, als dass wir uns grenzenlos darüber aufgeregt haben, wie schlecht das Spiel war. Aber für alle, die es vermisst haben, das gibt es diese Woche wieder. Schalke verliert zu Hause 0-2 gegen Kiel und wir werden darüber sprechen in den nächsten Minuten. Und wenn ich wir sage, meine ich nicht nur mich, sondern auch den wunderbaren Felix. Grüße nach Aachen.
Grüße nach Köln. Glück auf. Ja, ernüchterndes Wochenende mal wieder. Ich glaube, mittlerweile kann man schon von einer Talfahrt sprechen. Auch leistungstechnisch geht es mittlerweile nur noch bergab. Und jetzt werden schon Trainerdiskussionen geführt, Spieler öffentlich angezählt. Es gibt Gerüchte, dass sich schon Spieler gegen den Trainer stellen. Also, ja, alles beim Alten, würde ich sagen. Ne? Das, wo wir dachten, das hätten wir hinter uns gelassen, lodert gerade wieder so ein bisschen auf.
Ja, das ist halt wirklich eine Katastrophe. Also es ist mir auch wieder zu früh, zu viel Unruhe, ehrlich gesagt. Also es ist halt Spieltag 4 gewesen, aber trotzdem sind halt so ein bisschen die Vorzeichen sehr erschreckend. Also dafür, dass wir von einem souveränen Aufstieg gesprochen haben und aktuell auf Platz 15 stehen, ist natürlich
ist wenig von zu sehen. Ne?
Also sagen wir mal so, ist es sehr, sehr unangenehm. Genau, also wirklich ein schwieriges Spiel. Unsere Platzverweisserie geht übrigens auch im fünften Saisonspiel weiter. Also 4 Spiele plus Pokal. Also immer gibt es mindestens einen Platzverweis. Noch nie standen beim Abpfiff eines Schalke-Spiels 22 Leute auf dem Platz. Und das sollte dieses Mal auch nicht so sein. Aber bevor wir ins Spiel reingehen, Felix, Walter deines Amtes, ab zur Aufstellung.
Genau, sprechen wir über die erste Elf, die auf den Platz gegangen ist. Und da, ja, wir haben es ja schon, wobei, nee, haben wir ja letzte Woche nicht, ihr habt uns ja nicht gehört, viele Verletzte jetzt gehabt und deswegen wurde gut rotiert, 4 Änderungen gab es, vor allem im Mittelfeld, bin ich ganz ehrlich, wurden Experimente gewagt, wo ich schon bei der Aufstellung dachte, oh Gott. Aber fangen wir hinten an, im Tor natürlich noch Marius Müller, Innenverteidigung wie immer Baumgartel und Kaminski, links Uwean, rechts Matrijani, der den schwachen Tower ersetzt hat aus dem Braunschweig-Spiel. Und dann kommen wir ins Mittelfeld und da muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich diese Aufstellung einfach nicht deuten. Für mich spielen da 3 Sechser oder ein Sechser, 2 Achter, I don't know. Auf jeden Fall Schallenberg, Latzer und Seguin. Latzer kam für den sehr schwachen Tempelmann aus dem Braunschweig-Spiel reinrotiert. Schallenberg hatte da schon gespielt auf jeden Fall. Links auf dem linken Flügel, aber eher dann doch ein bisschen zentraler angesiedelt, war dann die junge Hoffnung Asan Uedraogo positioniert. Der kam für Lasme ins Spiel, der sich ja verletzt hatte. Keke Top, überraschenderweise Startelf-Profi-Debüt, muss man ja sagen. Durfte von Anfang an ran für den verletzten Karaman, hat so, was weiß ich, als hängende Spitze irgendwie gespielt. Und Terodde als Kapitän vorne drin. Also ihr merkt schon, das, also ich fand diese Aufstellung ganz, ganz wild, ehrlich gesagt. Weil für mich ja, da also drei potenzielle Sechser standen.
Genau, für mich spielen halt vier Verteidiger, dann spielen da drei Sechser, zwei Stürmer und Ue Draogo, ein 17-Jähriger, der all das alleine regeln soll. Das ist für mich die Aufstellung und das war von vornherein klar, dass das schwierig werden würde. Und es sollte schwierig werden. Es war tatsächlich spielerisch echt, wirklich die größte Enttäuschung der Saison. Gerade was offensiv angeht, kam da doch relativ wenig. Aber der Reihe nach, wir gehen rein ins Spiel. Nach der Freigabe von Dennis Aitken des Spiels ging das Spiel von Anfang an in eine Richtung. Und zwar in die Richtung von Marius Müller. Und in der sechsten Minute steht es fast 1-0 für Kiel, weil eine flache Hereingabe von der linken Seite kommt und Pichler im Rückraum angelaufen kommt. Und ich sag mal so, da hat zwar an zwei Schuhgrößen gefehlt, da hätte es da bereits 1-0 für Kiel gestanden. Ne? Also trifft Pichler da den Ball und kommt dann nicht hinterher noch Machino dran, der im Abseits steht und deshalb das Spiel unterbrochen wird. Dann steht es bereits nach 6 Minuten 1-0 für Kiel. Es ist wieder grauenhaft verteidigt, dass der Ball da so von unserer rechten Verteidigerseite, der linken Offensivseite von Kiel, reingeflogen kommt. Kann nicht sein, auch dass dann in der Mitte da zwei Leute so blank stehen. Ja, deutete so ein bisschen das an, was wir die weiteren 84 Minuten dann zu sehen bekommen sollten.
Richtig, Pichler hat noch in der 6. Minute Pech gehabt. In der 15. hatte er dann Glück oder, sag ich mal, ein gutes Näschen. Top verliert vorne den Ball. Kiel kann kontern, über einen weiten Ball kommt Rotan den Ball, der Matrijani entwischt. Der zieht einfach mal aus der Distanz ab, trifft den rechten Pfosten, der Ball springt zurück in den 5-Meter-Raum. Ja, wo Pichler dann, wie schon gerade angedeutet, ein gutes Stürmernäschen beweist und den Abstauber dann ganz locker ins freie Tor verwandelt. Und wie gesagt, es hat sich komplett angedeutet, dass Kiel da in Führung geht, auch schon so früh. Und schon zu dem Zeitpunkt hätte es auch gut und gerne schon 2-0 stehen können, wäre vorher da das Tor schon gefallen. Also es war eine komplett verdiente Rückstand da nach 15 Minuten, weil Schalke einfach wirklich 0,0 stattgefunden hat. Also wir hatten in der ganzen Viertelstunde, glaube ich, einen Verzweiflungsschuss mal von Keke Top aus 22 Metern, der 5 Meter am Tor vorbeigegangen ist. Also es war wirklich gar nichts die ersten 15 Minuten.
Als nächstes holt sich Uwe Jan eine gelbe Karte ab, eigentlich nur eine Randnotiz, aber für mich zeigt diese gelbe Karte aber halt was ganz anderes. Und zwar war es in dem Spiel ganz extrem so, dass man lange Bälle gespielt hat. Also Kiel hat nur lange Bälle gespielt, wir hatten viel Ballbesitz, auch zum Zeitpunkt des Tores waren es 68%. Die wir am Ende hatten. Am Ende sind es sogar ein bisschen weniger als Kiel. Am Ende sind es 48%, aber warum, da kommen wir noch gleich zu. Und Kiel hat sich halt aufs Kontern verlegt und lange Bälle gespielt und wir sind wirklich gar nicht klargekommen. Schon beim 0-1 war das zu sehen, das passiert im Konter, wo es der Nachteil der Schnelligkeit ist, vor allen Dingen auch Nachteil des Stellungsspiels. Das passiert in der 17. Minute auf. Und Uwian macht dann, da muss man sagen, das einzig Richtige und hält dann Sander an der Mittellinie fest, verhindert den nächsten Konter, taktisches Foul, Aitken. Sofort mit der gelben Karte, völlig zurecht. Und in der 24. Minute gab es dann die einzige Aktion, die ich persönlich als Torchance verbuchen würde vom ganzen Spiel. Und dass Danny Latzer, der Sechser, Achter oder was auch immer die hat, ja, sagt ganz, ganz viel. Gute Ablage von Terodde, muss man ja wirklich loben. Terodde hat versucht, alles vorne irgendwie zu machen. Es ist ein langer Einwurf, Terodde legt ab. Und aus 20 Metern außerhalb des Strafraums schließt Latzer ab. Der Ball zischt ganz knapp über die Latte, hätte das Tor sein können, war es nicht, aber es sollte die einzige wirkliche Chance des gesamten Spiels bleiben.
Ja, es war wirklich eine Katastrophe, was wir nach vorne da gespielt haben. In der 29. Spielminute fiel dann, hat Pichler zum zweiten Mal genetzt, das war eigentlich eine Kopie des 1-0, wurde aber zurückgepfiffen wegen Abseits. Skripski auch wieder an den Pfosten geballert, Pichler steht wieder eigentlich goldrichtig, aber halt zum Zeitpunkt des Abschlusses in der verbotenen Zone und wird deswegen zu Recht zurückgepfiffen. In der Folge, wie gesagt, Schalke noch immer nicht stattgefunden, was irgendwie Torschüsse angeht. Wirklich der einzige Hoffnungsschwimmer war ein Ue Draogo, der halt sich da mal ein Herz gefasst hat und drei Gegenspieler ausgedribbelt hat, aber dann dann kommt halt auch nicht mehr viel. Dann steht da vorne nur noch ein Terodde, da Seguin, Latzer und Schallenberg halt irgendwie, ich weiß nicht, wo die stattgefunden haben, aber es war weder irgendwie mal ein Flügel besetzt, es war weder mal irgendwie nochmal der Rückraum besetzt, es war immer nur ein Terodde, der da zwar als Zielspieler da war, aber mit einem Terodde, sag ich mal, Fußball spielen richtig, dem muss er nur die Dinger vorlegen, so, dann hält er seinen Fuß rein, aber dass der da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, den super Doppelpass spielen kann mit irgendwem oder mal irgendwie die zündende kreative Idee hat, das wird ja nicht passieren. Und dazu hat einfach wirklich das Spielermaterial, was auf dem Platz stand, einfach absolut nicht dazu gepasst, was wahrscheinlich nötig gewesen wäre, um Kiel da irgendwie mal Angst zu machen, dass sie sich mal einfangen können. Weil das war wirklich dann ganz, ganz lange gar nichts.
Und 6 Minuten vor der Pause waren die Nachrichten dann direkt nochmal schlechter. Es ist wieder mal ein Konter. Schallenberg verliert Steven Skripski aus den Augen. Kiel kontert. Schallenberg hebt das Abseits auf. Und dann rollt der Konter. Schallenberg rennt hinterher, holt Skripski ein. Und ja, läuft ihm hinten in die Hacken, schubst ihn oben. Bei der Geschwindigkeit reicht das. Schiedsrichter Dennis Eitekin. Ja, sofort mit der glattroten Karte. Notbremse, völlig unstrittige Entscheidung. Ganz klar, richtig, ja. Und dass sich Schallenberg dann auch darüber aufregt, ist dann halt die Schlusspointe davon. Es ist unglaublich dämlich gewesen. Selbst verschuldet, vom Platz geflogen. Und Reis hat dann auch direkt reagiert. Leider auf Kosten von Keke Top, der raus musste, um halt irgendwie so ein bisschen Stabilität reinzubringen. Lino Tempelmann kam dann, um halt irgendwie dem Mittelfeld so etwas wie Stabilität zu geben. Hat aber auch nicht so richtig funktioniert. In der 42. Minute muss ich dann zugeben, dass ich Unrecht hatte. Wir hatten noch eine zweite Chance. Ue Draogo mit Abstand der beste Feldspieler auf dem Platz. Setzt sich auf der linken Seite richtig toll durch, zieht in den Strafraum. Toller Abschluss und Torwart Weinert lenkt den Ball dann noch um den Pfosten rum. Gute Parade und das einzige Mal, dass er tatsächlich eingreifen musste. Es war tatsächlich dann die größte Chance. Latzer war die zweitgrößte und auch die zweite Chance im Spiel. Ja. Und in der 43. Minute sieht dann Sander auch noch die gelbe Karte. Der erste Kieler dann auch damit verwarnt für ein gestrecktes Bein gegen Latzer. Auch das ist die richtige Entscheidung vom sehr coolen und abgeklärten Schiedsrichter Eitekin, der keine Probleme mit dem Spiel hatte.
Ja, und dann geht's halt einfach wirklich mit 1-0 in die Pause für die Störche aus Kiel. Und meine Schwester und mein Vater waren sogar im Stadion und die haben berichtet, es gab sogar auch Pfiffe schon zur Halbzeit, weil, wie gesagt, diese Leistung wirklich nicht dem entsprach, was man sich von einem Aufstiegskandidaten, sag ich mal, erhofft. Und dann ging es rein in die zweite Hälfte mit erstmal einem Doppelwechsel. Man musste ja natürlich was ändern. Kabadagi kam für den sehr schlechten Seguin mit Kickernote 5,5. Müller kam für den gelb vorgewandten Uwean. Müller, ich weiß nicht, ob ihr ihn schon kennt, Joey Müller, junger Spieler, hochgezogen worden aufgrund der vielen Verletzungen, feierte nun sein Debüt dann für Schalke, durfte dann links mal aushelfen, da ja Uwean, wie gesagt, auch gelb verwarnt worden. Ich meine, zum neunten das Spiel zu beenden wäre, glaube ich, noch schlimmer gewesen, als so wie es jetzt zu Ende gegangen ist. Aber man muss sagen, diese Wechsel haben relativ wenig bewirkt, denn es lief die ganze Zeit noch immer genauso weiter wie die letzten 45 Minuten auch. Ue Draogo bemüht, Terodde hing in der Luft und das Mittelfeld von uns fand einfach nicht statt. Und Kiel einfach über ihre schnellen Außenspieler konnten da sich schön oft durchkombinieren und vor allem ihre flachen Flanken, scharfen Flanken in den Rücken der Abwehr haben oft ihr Ziel gefunden, wie es dann auch irgendwann, was dann auch irgendwann dazu geführt hat, dass es wieder knallen sollte.
Ja, aber vorher gab es noch eine sehr, sehr bezeichnende Szene, und zwar wie Kiel den Ball erobert, bevor dann das Tor fiel. Es ist die 58. Minute, Latzers Pass wird leicht abgefälscht, springt an Baumgartels Wade und von da ins Seiten aus und es gibt Einwurf für Kiel. Und aus diesem Einwurf, entwickelt sich ein Ballbesitz für Kiel. Der Ball wird zwar wieder verloren. Ue Draogo wird dann toll abgegrätscht, muss man wirklich sagen. Geile Grätsche von Finn Porat, auch ein Ex-Schalker. Und dann läuft der Konter mal wieder. Es ist wieder ein Konter. Wieder ist es Rote auf links, der Matriciani entwischt. Und da muss man sagen, die Flanke ist überragend. Es ist eine Riesenflanke, flache Hereingabe. Kaminski sieht schlecht aus, Joey Müller sieht noch schlechter aus, aber wie gesagt, erstes Spiel. Ja, und da steht dann Machino, 59. 2-0 und spätestens zu dem Zeitpunkt war das Spiel entschieden. Bei Kiel gab es dann noch einen Ex-Schalker-Wechsel. Louis Holtby kam für den anderen Ex-Schalker, für Steven Skripski. Und Timo Becker kam für Finn Porat, auch Ex-Schalker für Ex-Schalker. Wir sind ja so ein bisschen das Kiel ist ja so ein bisschen das Abstellgleis für Spieler, die es auf Schalke nicht geschafft haben. Aber an diesem Freitag war Kiel, ich sag mal nicht das Abstellgleis, sondern eher so ein nach dem Motto, wir haben es dir nochmal gezeigt, weil von Schalke kam nicht mehr viel. Außer zwei Wechsel und das war Blendi Idrissi, der eine überragende Vorbereitung gespielt hatte, wo ich dachte, das spielt eine größere Rolle für Latza und Kosuki für Uedraogo, der 76 Minuten lang alles gegeben hat, aber an der Inkompetenz und mangelnden Fähigkeit seiner Mitspieler immer wieder gescheitert ist.
Richtig, und so ist das Spiel auch einfach, sag ich mal, zu Ende geplätschert. Holtby hat nochmal ein bisschen aufgedreht, einen Schuss aus der Distanz abgegeben, wo Müller noch eingreifen musste. Wäre ein Riesentor übrigens geworden. Danach gab es nochmal einen Pfostentreffer für die Kieler, wo Remberg den Pfosten trifft nach Rotes Ablage. Also ja, wir waren wirklich da stehen, K.O., können froh sein, glaube ich, dass es nur 2-0 ausgegangen ist. In der Folge ist nicht mehr viel passiert. Und wir haben dieses Spiel wirklich dann komplett verdient verloren. Eine komplette verdiente Niederlage, die auch dann nach Abpfiff noch mit Pfiffen begleitet worden ist. So kannst du dich nicht zu Hause präsentieren, finde ich. Gerade weil halt die Grundtugenden auf einmal gerade nach der roten Karte weg waren. Von wegen, wir malochen, wir fighten, wo keiner dann wieder was gesagt hätte. Aber selbst das hat ja in Zügen gefehlt. Und ja, wie gesagt, gerade die offensive Spielidee ist mal wieder ein Thema. Ist einfach nicht vorhanden aktuell, noch nicht zumindest.
Ja, und ich finde, ein Blick auf die Zahlen verdeutlicht das ganz gut. Wir hatten einen wahnsinnigen Expected Goals-Wert von 0,49, während Kiel mit 2,48 da genau diese zwei Tore besser war, ja, die am Ende uns gefehlt haben, die wir dann auch wirklich schlechter waren. Also ein auch in der Höhe. Völlig verdientes Ergebnis, wir hätten sogar noch höher verlieren können. Sehr enttäuschend, Kiel kann nach oben schauen und der FC Schalke 04 ist 15. und nur nicht auf einem Abstiegsplatz, weil es noch drei schlechtere Teams gibt. Mehr anders kann man es ja wirklich nicht sagen. Eine wirklich sehr, sehr erschreckende Leistung kann man... Also, enttäuschend, einfach nur enttäuschend. Und da muss auch gehandelt werden, weil, ich sag mal so, Thomas Reis ist so ein bisschen angezählt, jetzt natürlich auch durch mediale Berichterstattung und so. Aber auch so Hechelmann hat da so ein bisschen den Druck erhöht, indem er gesagt hat, dass jetzt vor der Länderspielpause, wir haben jetzt noch ein Spiel, dann ist erstmal Länderspielpause, da müssen jetzt dringend Punkte her. Also die vierte Niederlage im fünften Spiel können wir uns nicht erlauben. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass sollten wir das Spiel gegen Wiesbaden verlieren kommenden Samstag, dass in der Länderspielpause Thomas Reis entlassen wird. Das sage ich dir ganz ehrlich.
Das kann ich mir auch absolut gut vorstellen. Länderspielpausen ja immer dafür berühmt und berüchtigt, gravierende Änderungen vorzunehmen, wie es zum Beispiel der Trainerentlassung dann darstellen würden. Wien Wiesbaden ist wahrscheinlich sogar noch ein dankbarer Gegner, wobei, ich meine, wir haben auch gegen Braunschweig schon verloren. Wien Wiesbaden als Aufsteiger, als Relegationsaufsteiger, ja, eigentlich, sag ich mal, auf dem Papier das schlechteste Team. Aber ich meine, die haben auch schon gegen Hertha gewonnen. Und so lustig, wie wir uns über Hertha gemacht haben jetzt die Tage, mittlerweile kann man sich auch über uns lustig machen.
Bin ich ganz ehrlich. Wir stehen ja schließlich hinter der Hertha. Wir stehen hinter der Hertha. Wiesbaden ist mit Abstand der beste Aufsteiger, ne? Also ja. Die haben halt auch 7 Punkte, ne? Also
vier Spielen. Es muss einfach ein dreckiger Arbeitssieg her, ganz einfach.
Ja, es muss offensive Kreativität her, offensive Durchschlagskraft und defensive Stabilität. Und defensive Stabilität könnte durch wen kommen? Durch Tomasz Kalas, neuer Verteidiger. Wir haben nochmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Ein Tscheche, der zum S04 wechselt, direkt nach dem Spiel quasi bekannt gegeben worden. Ja, Also ich sag mal so, uns kann auf jeden Fall Breite in der Innenverteidigung nur helfen, aber es fehlt definitiv noch ein Außenverteidiger. Es sind jetzt noch 2,5 Tage, die das Transferfenster offen ist. Ja, und da muss auf jeden Fall noch was passieren, sagen wir es mal so, ne?
Garantiert. Also ich weiß nicht, wen man da jetzt aus dem Hut zaubern will. Ich glaube, mit Joey Müller wurde mal was probiert, da noch dann jetzt gegen Kiel sogar, ob man dem vielleicht nochmal Chancen geben kann. Aber ganz ehrlich, wir sind jetzt in so einer prekären Situation ja eigentlich schon, wo sich jetzt schon, also der Abstand darf nicht zu groß werden, einfach. So, sonst rennst du die ganze Saison, nämlich diesem Rückstand, sag ich mal, den wir jetzt schon auf die Aufstiegsplätze haben, hinterher. Und das wird uns hinterher noch auf die Füße fallen, wenn wir da jetzt nicht handeln, denke ich. Also, wie du schon richtig gesagt hast, Außenverteidiger muss her, aber ich frage mich wirklich, wie das wird irgend so ein Überraschungsding, glaube ich. Oder wir holen irgendeinen, der eh gerade keinen Verein hat, sondern noch hinterher, also so wie Kolodziejczak da damals, so. So ein Ding wird das werden.
Ja, der hat ja auch überhaupt nicht funktioniert, also.
Ja. Also ich habe da wenig Hoffnung, dass man da jetzt noch, ja, was heißt ein Hochkaräter, aber einen ordentlichen Spieler irgendwie noch verpflichten kann.
Ja, ich hoffe, dass da noch was kommt. Vielleicht sind da irgendwelche Vorbereitungen noch im Gange. Bevor wir zu den anderen Spielen kommen, haben wir was vergessen, und zwar der Held und Depp des Tages. Ich finde es einfach. Held, wir haben ihn schon Lob gepriesen. Asan Ouedraogo, 17-Jähriger, der das Spiel lenken sollte und es auch gelenkt hat. Der Einzige, der da sowas wie Zweitliga- oder Bundesliga-Niveau hatte auf dem Platz, also von den Feldspielern, Marius Müller, wie immer auch eine super Leistung gezeigt, kann man nicht anders sagen. Ja, aber es ist jetzt Ouedraogo, der da irgendwie noch versucht hat, alles rauszuholen und wirklich ein super Spiel gemacht hat. Kickernote 2,0, auch mit Abstand der beste Schalker. Daher Ouedraogo hält, und den Deppen darfst du machen.
Ja, Depp ist eigentlich auch relativ klar, wobei es da ganz ehrlich auch viele, also es haben, hätten sich viele qualifiziert, hätte es nicht diese eine Aktion gegeben. Ja, Schallenberg, rote Karte bekommen, sonst auch ein sehr schlechtes Spiel gemacht, Kickernote 5,5, ähnlich aber auch wie Latza und Seguin, aber aufgrund der roten Karte halt einfach nochmal dem Team, sagen wir mal, Bärendienst erwiesen. Deswegen da, glaube ich, ist die Depp-Nominierung für Ron Schallenberg auch komplett verdient.
Das sehe ich ähnlich, war wirklich auch, ich sag mal, ein Sechser soll Stabilität geben. Und gerade das hat Schallenberg jetzt zum wiederholten Mal nicht getan. Daher diese Nominierung wirklich völligst verdient. Und dass es schlecht läuft, dass wir 15. sind, haben wir schon euch erzählt. Und warum es genauso ist, das erzählen wir euch in der Rubrik, was sonst noch auf den Plätzen passiert ist. Ja, bei Spielen, die so schlecht laufen und bei so einem dünnen Kader in Teilen, ist natürlich die zweite Mannschaft auch immer interessant. Und die zweite Mannschaft spielt in der Regionalliga West bei dem selbsternannten Aufstiegsfavoriten Alemannia Aachen. Endstand 0-0, auf jeden Fall ein Erfolg für unsere Jungs. Ja, und von Aachen, sagen wir mal so, kommt relativ wenig. Aachen geht den Weg, den Schalke geht. Aufstieg gecallt und jetzt am untersten Ende der Tabelle anzufinden. Ja, richtig klassischer Fehlstart für Schalke 2, definitiv ein Erfolg. 0-0, ein sehr unereignisreiches Spiel. Wir gehen in die zweite Liga und gehen zum anderen Freitagsspiel. Wir haben ja Freitagabend 18:30 gespielt. Da gab es noch ein zweites Spiel zwischen Paderborn und Kaiserslautern. Und Lautern holt sich tatsächlich dann den zweiten Sieg in Folge, den zweiten Saisonsieg, nachdem man ja mit 2 Niederlagen gestartet war, unter anderem gegen Schalke. Gibt es jetzt den zweiten Sieg auswärts bei Paderborn. Doppelschlag innerhalb von 6 Minuten. Marlon Ritter und Ragnar Ache bringen Kaiserslautern in Führung. In der 73. Musilia, der endlich wieder spielen durfte, nachdem er ja direkt nach 8 Minuten in der neuen Saison mit glattrot vom Platz geflogen war, darf er wieder spielen. Schießt in der 73. das 1-2. Es reicht aber nicht mehr. Paderborn auch enttäuschender Saisonstart, nur 4 Punkte. Kaiserslautern kann nach oben gucken und steht da, wo wir sie erwartet haben. Also wäre jetzt die Tabelle zu Ende, würde Lautern auf dem Platz stehen, wo ich sie getippt habe.
Wer auf gar keinen Fall auf dem Platz stehen würde, wo ich sie hingetippt habe, ist Rostock aktuell. Also Rostock empfängt zu Hause Osnabrück und Rostock gewinnt das Spiel mit 2:1. Perea und Pröger sind die Torschützen. Gnase kann auch mal in der kurz vor der Halbzeit zwar ausgleichen, aber nachdem Pröger dann in der 67. das 2:1 macht, kommt von den Osnabrückern nur noch relativ wenig. Die konnten keine Offensivgefahr mehr entwickeln und verlieren so das Spiel auch verdient mit 2:1. Rostock jetzt dritter Saisonsieg eingefahren, auf Platz 2 jetzt. Hätte ich nie gedacht, ehrlich gesagt. Und die hatten schon den einen oder anderen guten Gegner. Mit Osnabrück natürlich jetzt einen Aufsteiger gehabt. Und Osnabrück, da, wo man sie hätte erwarten können, untere Tabellenhälfte, sogar auf dem vorletzten Platz, auf Platz 17 mit nur einem Punkt aktuell.
Wer sich richtig rehabilitiert hat nach 3 Niederlagen in Folge, ich habe ja gesagt, sie holen unter 5 Punkte in den ersten 5 Spielen oder maximal 5 Punkte, hätte schon entschieden sein können, aber Hertha hat einfach mal einen Kantersieg gelandet und führt mit 5:0 abgeschossen. Dardai, Prevljak, Martin Winkler und zweimal der Stürmer mit dem besten Namen der zweiten Liga, Haris Tabakovic, machen am Ende mit 40.000 Zuschauern halb besetzten Olympiastadion den 5:0-Sieg perfekt. Paderborn springt damit aufgrund des Torwildes sogar am S04 vorbei, ist 14. Führt nach dem Superstart mit einem 5:0-Sieg, seitdem kein Spiel mehr gewonnen. 4 Punkte, auch für die geht's Stück für Stück immer weiter nach unten.
Kommen wir zum nächsten 5:0-Sieg. Fortuna Düsseldorf gewinnt auswärts in Elversberg im Saarland mit 5:0. Und zeigt so, sag ich mal, an, wo es hingehen soll in dieser Saison. Hatten ja jetzt, sag ich mal, auch sich wahrscheinlich einen besseren Saisonstart erhofft, aber haben jetzt nach 4 Spielen 7 Punkte. Ich denke, damit kann man erstmal zufrieden sein. Kommen auch immer weiter in Fahrt jetzt. 5:0 in Elversberg ist, denke ich, da ein richtiger Anfang. Und Elversberg jetzt so langsam, der Hype ist so ein bisschen, glaube ich, nach dem ersten Punkt, den sie ja im ersten Spiel geholt hatten, vorbei. Danach kamen die Niederlagen. Torverhältnis von 5:12 ist schon happig.
Der Hamburger Sportverein gewinnt auswärts bei Hannover 96 und bleibt damit an der Tabellenspitze. 10 Punkte, sehr starker Start. Guillaume Ramos fliegt in der 53. Minute zwar für den Hamburger Sportverein vom Platz, aber trotzdem gibt es den Sieg. Bakary Yatta, der, wenn man Trainer Tim Walter glaubt, wenn Baka schießt, dann landet der Ball entweder in Maschen oder im Maschsee. Immer wieder, do or die bei Yatta. Diesmal hat er den Ball perfekt getroffen. 1:0, Auswärtssieg, Hannover gut dagegen gehalten. Spannendes Topspiel, Hannover im Mittelfeld. Auch die werden mit ihrem Saisonstart nicht zufrieden sein. Und Hamburg thront an der Spitze der zweiten Liga, wie man vielleicht auch zumindest etwas erwarten konnte.
Gehen wir in den Sonntag rein. Da hat der KSC zu Hause unseren Gegner von letzter Woche empfangen, Eintracht Braunschweig. Und der KSC gewinnt souverän mit 2:0, auch wenn Braunschweig durch Uca eigentlich hätte schon in Führung gehen können. Aber Jensen macht in der 25. das 1:0. Danach fliegt noch Nicolaou bei den Braunschweigern vom Platz. Dadurch also leichtes Spiel für Karlsruhe, die dann auch in der Folge hätten noch höher gewinnen können. 67. Schleusener mit dem 2:0. Und nach der unglücklichen Niederlage gegen Wiesbaden konnte der KSC dann endlich wieder 3 Punkte jetzt einfahren, stehen jetzt auf Platz 6 und Braunschweig nach dem kleinen Erfolgserlebnis gegen uns jetzt wieder mit einer Niederlage auf Platz 16.
Während Braunschweig Gegner von letzter Woche verloren hat, hat auch unser Gegner von der nächsten Woche verloren, und zwar der SV Wien Wiesbaden gegen unsere Freunde aus Nürnberg. Nürnberg damit mit dem zweiten Saisonsieg, 8. Platz, kann man auf jeden Fall zufrieden mit sein. Und wir hatten ein absolut wildes Spiel. Ich habe gelesen, Schiedsrichter Martin Petersen saßen die Karten locker. Ich habe einen Großteil davon gesehen und muss dem widersprechen. Sie hätten meiner Meinung nach sogar teilweise noch lockerer sitzen können. Wir haben ein Spiel mit 3 Platzverweisen. Am Ende stehen nur 19 Mann auf dem Platz und damit ist es der platzverweisreichste Spieltag seit über 10 Jahren. Und erst fliegt Gürlien in der 10. Minute mit glattrot wegen Notbremse vom Platz. Junior Lee fliegt auf Seiten der Wiesbadener mit gelb-rot vom Platz, auch völlig zurecht. Der schießt erst den Ball weg und stempelt dann komplett auf den Fuß. Zwei pflichtgelbe Karten, gelb-rote Karte. Ja, dann mit 10 gegen 10 in die Halbzeit gegangen. Wiesbaden geht durch Ivan Piatjani in Führung. 1-0, 55. Minute. Jimmera gleicht aus in der 68. für den FCN. Und Tim Handwerker, 76. Minute, dreht das Spiel 2-1. Und ihr habt es mitbekommen, erst zwei Platzverweise. Wiesbaden hat noch einen bekommen. Martin Anger fliegt in der 85. mit Gelb-Rot vom Platz. Und damit am Ende verlieren 9 Wiesbadener gegen 10 Nürnberger. Was auch heißt, dass zwei Spieler, zwei wichtige Startelf-Spieler für Wiesbaden, gesperrt sind. In der kommenden Woche, wenn es gegen uns geht. Ich sag mal so, kommt uns auf jeden Fall entgegen.
Kommen wir zum letzten Spiel. St. Pauli empfängt am Millerntor den ersten FC Magdeburg. Ja, Endstand 0-0, aber man muss sagen, ein 0-0 der besseren Sorte auf jeden Fall. Pauli hat irgendwie das Toreschießen verlernt, weil es das dritte 0-0 der Kiezkicker in Folge. Also damit können die echt nicht zufrieden sein und das bei so vielen Chancen, die sie haben. Am Ende steht ein Torschussverhältnis von 28-5 da, ein paar Alu-Treffer auch noch. Ja, Pauli kommt nicht so richtig von der Stelle, steht jetzt auf Platz 9. Magdeburg aufgrund ihres guten Saisonstarts sogar überraschenderweise, hatte die ja in der unteren Tabellenhälfte getippt, ich glaube wir beide sogar,
ja,
auf Platz 4 aktuell.
Ja, und so kommt es halt, dass der FC Schalke 04 auf Platz 15 steht und am nächsten Spieltag zum Siegen verdammt ist. Wir gucken mal kurz auf den nächsten Spieltag. Wir haben mit Düsseldorf gegen Karlsruhe auf jeden Fall ein Duell zweier Mannschaften, die sich so langsam fangen und sich in der oberen Tabellenhälfte befinden. Am Freitagabend Braunschweig gegen Pauli. Mal gucken, ob es das nächste 0-0 gibt oder ob es gegen schwache Braunschweiger das erste Erfolgserlebnis gibt. Dann haben wir am Samstag Wiesbaden gegen Schalke, da spreche ich mir gleich nochmal kurz drüber. Der FC Magdeburg empfängt als Favorit zu Hause die Hertha aus Berlin. Hertha jetzt aber gefangen, mal sehen, was es das gibt. Der Tabellendritte aus Kiel empfängt Paderborn, den Tabellendreizehnten, auch das eine Konstellation, die man nicht unbedingt erwartet hätte. Als Topspiel haben wir mit Lauter gegen Nürnberg ein Duell zweier Fast-Tabellennachbarn, 10. gegen 8. Auf jeden Fall fantechnisch natürlich ein überragendes Duell. Am Sonntag mit Osnabrück gegen Elversberg, das Spiel des 17. gegen den 18. Aufsteiger gegen Aufsteiger. Tabellennachbarn-Duell 12. gegen 11. führt gegen Hannover und, ich glaube, das hätte keiner gewettet, Hamburg empfängt Rostock im Spitzenspiel 1. gegen 2.
Das ist wirklich, das ist krank. Also.
Und im Nordderby, Nordderby ist es nicht, aber es ist auf jeden Fall ein gutes Duell. Es ist nicht Pauli gegen Rostock, aber es ist Hamburg gegen Rostock. Auch da wird im Norden sicherlich am Sonntag die Luft brennen.
Richtig, deswegen gucken wir mal auf unser Spiel jetzt. Es geht gegen Wiesbaden, auswärts, Aufsteiger, wir haben es gesagt, auf dem Papier, theoretisch Anfang der Saison der schlechteste Gegner, den man kriegen könnte. Aber wie gesagt, die haben auch schon Spiele diese Saison gewonnen, wo ja, das keiner irgendwie gedacht hätte. Ein Spiel zum Beispiel, ich erinnere an Hertha, was sie 1-0 gewonnen haben. Danach die Woche haben sie 1-0 gegen Karlsruhe gewonnen. Also die haben schon, die sammeln schon ihre Punkte und die sammeln die richtig dreckig. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass es so ein Spiel wie, ich glaube, es wird nicht so ähnlich wie gegen Kiel jetzt, weil Kiel einfach spielerisch deutlich besser ist. Aber ich habe so ein bisschen Schiss, dass es so wie gegen Braunschweig wird, dass Wiesbaden einfach den Zerstörerfußball anwirft und wir dadurch ja wieder einmal den Kopf verlieren, zu verkopft agieren und ja, dann wieder mit 0 Punkten vielleicht nach Hause fahren. Da habe ich ein bisschen Schiss vor, ehrlich gesagt.
Ich auch. Ich finde es auch total schwierig zu tippen tatsächlich. Habe mir da ein bisschen Gedanken im Vorfeld gemacht und darf ja sogar anfangen. Und tippe daher das erste Mal in dieser Saison kein Sieg für den S04. Ich tippe 1-1.
Schmutz. gut, das wollte ich auch irgendwie tippen. Ich tippe auf Schalke. Ich hoffe, ich bete. Dreckiges 1-0 für Schalke. Torschütze Uitraogo. So.
Nee, bei mir macht die Rolle das Tor.
Und dann hoffentlich keine Niederlage und dann bitte keine Unruhe während der Länderspielpause und bitte keine Trainerentlassung.
Ja, wenn wir verlieren, ist Reis weg, sag ich. Das ist mein Hot-Take dieser Woche. Also
dann machen wir mal einen Riesen. Da kommt Büskens wieder.
Warum nicht? Ich würde es nehmen bei der zweiten Liga, super, du. Also,
ja, ja. Aber ja, ich weiß es nicht. Es ist,
die Stimmung stimmt, ist auf jeden Fall gedrückt. Das ist die zweite Niederlage in Folge jetzt. Es wird Zeit, dass da was ganz Wichtiges jetzt mal langsam passiert. Wiesbaden ist ein Pflichtsieg. Ja, wir werden darüber berichten nächste Woche. Schaltet ein, danach machen wir Länderspielpause. Und ja, folgt uns gerne auf Instagram, wenn ihr nichts über diesen Podcast und über Schalke verpassen wollt. Spieltags-Preview gibt es dort auch immer mit allem Wissenswerten über den kommenden Gegner und auch über Schalke. Ja, ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Bis dahin, macht's gut. Glück auf und ciao, ciao.
Glück auf, tschüss, tschüss.